Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit Tuinan von Project A. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier bist. Das ist unser dritter Anlauf, aber umso mehr. Wie gemein, das sollte man, habe ich sonst auch noch nie gesagt. Aber ich habe mich halt so besonders gefreut, dass ich mich jetzt auch freue, dass diesmal geklappt hat.
Ich freue mich auch sehr. Vielen, vielen Dank.
Man sagt das immer so, freut sich. Aber die Vorfreude ist ja oft auch die schönste Freude, weil wir haben ein richtig dichtes Themenpaket mitgebracht. Wir wollen über die Frage sprechen, ist Performance Marketing eigentlich tot? Und wie baut Project A eigentlich seine Teams auf? Mhm. Und noch vieles andere mehr. Aber bevor wir richtig loslegen, bitte stell dich doch kurz selbst vor.
Gerne. Genau, hast ja bereits gesagt, mein Name ist Tuinan und ich bin CMO bei Project A. Für diejenigen, die noch nicht wissen, was Project A macht. Project A ist ein Operational VC, quasi auch wirklich so das Vorzeige Operational VC in Europa. Und ich würde auch behaupten, weltweit. Wieso? Weil wir neben den Investments, also der Tätigkeit, die wir als Venture Capital ausüben, nicht nur das machen, sondern eben auch den Investments dabei helfen zu skalieren mit dem operativen Team, das wir haben. Das heißt, dass wir circa 100 Leute haben im Team, also nee, eigentlich bis jetzt sind es sogar 150. Mhm. Die wirklich den Ventures in den verschiedenen Bereichen helfen können. Das teilt sich eben auf in Marketing, dann Brand & Comms, Sales, also der gesamte Growth-Bereich, aber auch Tech, Product, Data und Talent Acquisition, auch sehr großes Thema. Mhm. Genau, und zu meiner Person, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Damals, als ich studiert habe, wollte ich eigentlich mehr so in Richtung Regionalstudien Afrika, Asien, habe das dann verworfen meiner Mutter zuliebe und habe dann International Business studiert.
Wieso deiner Mutter zuliebe? War die dagegen, dass du was
ganz, ganz schlecht, als ich das gesagt habe.
Dass du was Gutes studierst? Was Altruistisches?
Die hatte ein sehr, sehr großes Problem damit, weil sie sich schon immer gewünscht hatte, dass ihre Tochter in die Wirtschaft reingeht.
Okay, gut.
Ja. Genau. Und dann habe ich mein Praktikum damals noch bei Zalando gemacht, habe dann meine Liebe auch für Online-Marketing gefunden, bin dann auch 2 Jahre dort geblieben, bin dann weiter zu einem Joint Venture von Bosch gegangen, auch weiterhin im Bereich Performance-Marketing und dann 2015 zu Project A. Dort bin ich dann quasi groß geworden. Ich sage auch gerne, dass ich dort quasi von Berufseinsteiger dort habe ich eigentlich meine gesamte Karriere gemacht. Mhm. Zwischendrin war ich nochmal bei Meta, damals noch Facebook, und habe mit Deutschland Scale-Ups gearbeitet, wie jetzt ein Delivery Hero oder HelloFresh. Mhm. Auch sehr spannend und auch, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, aber am Ende wollte ich doch wieder ein bisschen mehr Kitzeln haben.
Mhm, kann ich mir vorstellen. Und du hast ja mit Project A auch eine große Bandbreite an Situationen, die du siehst. Die Stammhörerinnen und Stammhörer, die haben die ähnliche Rolle ja schon über Philipp Werner kennengelernt. Mhm. Und ist ja auch kein Geheimnis, dass Project A einer der größeren Kontributoren hier für diesen kleinen, feinen Podcast ist. Weil ihr aus meiner Sicht ja nicht nur für eine sehr, sehr große Offenheit und Erfahrungsaustausch steht. Das spricht ja für eure Operational Excellence. Aber auch als Investor natürlich den Status quo und das, was in Kürze kommen wird, schon antizipiert und durchdenkt. Und umso mehr freue ich mich, dass ihr das auch, euer Wissen, eure Beobachtungen auch hier immer so gerne teilt. Ja. Aber das ist aber auch eine Besonderheit, fällt mir gerade auf, du bist wirklich eine CMO, die wirklich operative Digital-Marketing-Erfahrung hat. Ja. Das gibt es ja auch nicht so häufig. Das wird es jetzt hoffentlich bald immer mehr geben, aber das ist ja bisher ein absolutes Alleinstellungsmerkmal.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, es gibt, die meisten, die kommen ja eher so aus dem Strategy-Consulting-Bereich. Mhm. Bei mir sieht das halt sehr anders aus und das war für mich auf jeden Fall auch einer der größten Challenges am Anfang, weil ich eben doch, wenn du jetzt vergleichen müsstest, bin ich eher ein Specialist oder ein Generalist, dann bin ich auf jeden Fall eher ein Specialist. Mhm. Und das war auch der Grund, wieso ich mich dann dazu entschieden habe, von Meta zu Project A wieder zurückzugehen, weil ich finde es immer sehr einfach, das zu machen, was einem liegt, was so innerhalb seiner Comfortzone liegt. Und das ist bei mir eben genau dieses Specialist sein im Thema Performance Marketing, Online Marketing, Digital Marketing. Aber dann nochmal weiter rauszuzoomen und halt wirklich eher den strategischen Fokus auch draufzusetzen, das fand ich damals für mich sehr spannend und war für mich auch einer der größten Lernkurven. Also sei es jetzt irgendwie zu schauen, okay, gerade im Cross-Functional Alignment zu gucken, wie man jetzt die Unit Economics verbessern kann, ne? Weil das halt am Ende nicht nur ein Marketing-Play ist. Das finde ich schon sehr spannend und das würde ich sagen, das würde ich auch jedem empfehlen, der Specialist ist, dass er da ein bisschen weiter schaut.
Was würdest du sagen, das ist ja schwer, so allgemeingültige Aussagen zu treffen, aber was würdest du sagen, wann ist so die Grenze erreicht, wenn man zu lange Specialist ist? Weil die Transferleistung oder die Fähigkeit der Transferleistung, die nimmt ja vielleicht, wäre jetzt eine These, irgendwann mal ab. Hättest du da so einen Tipp, so zu sagen, nach 6 Jahren müsst ihr euch bewegen oder kann man das so nicht sagen?
Ich habe das für mich gemerkt, als ich gesehen habe, dass ich habe einen ganz klaren Path gesehen quasi, wo ich noch weiter reinwachsen kann, also wie ich mich spezialisieren kann. Ich habe aber nicht gesehen, dass ich mich dadurch gechallenged fühlen würde. Also für mich wäre das damals gewesen, sehr stark nochmal in den Bereich Marketing Science rein. Und für mich, also ich war mir in vornherein klar, dass ich das schon schaffen würde und dass es für mich wahrscheinlich jetzt, dass ich da halt nur Fleiß reinstecken müsste. Aber das war aber auch der Moment, wo ich gemerkt habe, naja, das scheint mir jetzt aber nicht schwer genug zu sein. Also deswegen, also in meinem Fall hat das damals so circa 5 bis 6 Jahre gedauert. Ich glaube, das kommt meistens tatsächlich, wenn man bei der Senior-Rolle angelangt ist. Da fragt man sich ja meistens, wie es dann weitergeht. Ich würde mal, also wenn man das jetzt verallgemeinern müsste, dann würde ich es damit sagen.
Ja, finde ich gut. Ich kenne nicht viele, aber ich kenne einige Wege, die so ähnlich sind wie deine, die ich absolut hervorragend finde. Ich kenne wenige Wege, die andersrum gingen, dass man aus der General Management Strategie Consultant Rolle in irgendetwas, was dann irgendwie die Spezialisierung angeht, kann man sagen, ist ja auch nie intendiert. Finde ich aber gerade bei neuen Situationen sehr, sehr wertvoll, dieses auch spezifische Wissen zu haben. Okay, lass uns mal in deine steile These, vielleicht ist sie gar nicht mehr so steil, dass Performance Marketing tot ist. Und lass mich kurz, weil Performance Marketing, viele sagen jetzt nicht mehr Performance Marketing, sagen jetzt Precision Marketing oder. Aber sag mir nochmal ganz kurz, was meinen wir mit Performance Marketing und warum könnte das tot sein?
Ja, Performance Marketing beruht quasi darauf, dass du alles messen kannst. Also am Ende kommt sehr stark auf das deterministische User Tracking an, was damals und jetzt zum Teil noch verfügbar ist. Das heißt, du kannst halt ganz genau sehen, wie viele Impressions wurden ausgespielt, an welchen User und wie viele Klicks kamen dadurch raus, wie viele Interaktionen, also Conversions, Käufe oder Leads, was auch immer, kamen dadurch raus. Und das ermöglicht es quasi den Performance-Marketern ganz genau zu sehen, wie effektiv die Kampagnen, die Anzeigengruppen und die Ads am Ende sind. Ne? Und wenn du dir anschaust, wie damals die Performance-Marketing-Welt funktioniert hat, da war alles super granular. Also die Leute haben, also inklusive mir, die Kampagnen ja so aufgesetzt, damit sie alles bis zum letzten Winkel quasi hindurch optimieren können, weil sie eben auch die Daten dazu hatten. Genau, das ist quasi Performance-Marketing. Insofern stimmt das schon, was du sagst mit der Präzision.
Dieses deterministische Steuern ist ja etwas, was zwar immer schwerer wird, aus diversen Gründen, kommen wir gleich zu sprechen, aber das ist doch trotzdem etwas, was wir weiterhin versuchen wollen, so gut wie möglich zu machen, oder?
Wollen wir, aber
Ich reite da nur so drauf rum, weil das so ein, also das ist auch ein bisschen schon, meine Erfahrung ist da schon sicherlich outdated, aber vor 15, 20 Jahren gab es eine Debatte, ob Performance-Marketing nicht der Tod von Kreation ist. Du lachst, aber die Diskussion gibt es teilweise.
Teilweise war es auch ehrlich gesagt.
Ja, aber doch, wir aus unserer Perspektive würden auch sagen, weil wir damit ineffiziente Kampagnen oder ineffiziente also Kosten, die nicht in ihr Ziel steuern konnten, rausgeschnitten haben. Und dieser Podcast hat ja eine sehr, sehr breite Zielgruppe. Und deshalb war es mir nochmal wichtig zu sagen, dass das auch eine Frage des, das nicht das Wollens, sondern das Könnens ist.
Ja, total. Und Vielleicht erstmal zu dem Punkt, was du gesagt hast, dass das damals debattiert wurde, ob Performance Marketing quasi nicht Kreation tötet. Mhm. Zum Teil schon, ne? Mhm. Also bestes Beispiel ist dafür eigentlich alles, was sich so mit Produktdatenfeeds machen lässt. Also damals hat man ja noch sehr stark überlegt, so okay, wie sollte das Messaging aussehen für die Kunden auf den Werbemitteln und so weiter. Und spätestens als dann Product Ads kamen, also das heißt wirklich, du zeigst denen eigentlich nur noch die Produkte, weil du halt den Feed hast und das alles automatisieren kannst. Und dazu kommt auch noch, dass es halt wesentlich effizienter performt als deiner üblichen Anzeigen. Das war halt schon der Moment, wo Kreation ein bisschen weiter zurückgegangen ist. Meine Hypothese, also gerade im E-Commerce-Bereich.
Ja, genau. Und bestimmt auch eher in den unteren Funnel-Stufen. Also Kreation hat ja sicherlich in oberen Funnel-Stufen noch eine total hohe Bedeutung.
Ja, absolut, ja.
So. Genau. Aber auch da ist ja noch weniger messbar.
Ja, absolut. Und ach so, und deine Frage noch zu wollen, beziehungsweise können oder wollen?
Ne, das wollen hätte ich gesagt, es gibt ja keinen Grund, wenn ich noch die Möglichkeit habe, deterministisch zu messen, so viele Datenpunkte wie möglich noch reinzunehmen. Da gibt es irgendwie das Attributionsdilemma, da werden wir bestimmt gleich zu sprechen kommen. Das ist aus meiner Sicht etwas, was nicht entweder oder ist, sondern dass wir weiterhin versuchen, so viel wie möglich, was noch deterministisch auch bei der Probabilistik gibt es ja auch Sachen, die sind vielleicht weiter weg als das, was wir messen können.
Ja, absolut, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, ja.
Die, wenn wir sagen, oder wenn du sagst, Precision oder Performance Marketing ist tot, woran liegt das?
Das liegt vor allem daran, dass wir eben nicht mehr diese Möglichkeiten haben, deterministisch User zu tracken durch die Journey hinweg. Also zum einen, im App-Tracking sieht man das ganz stark mit iOS 14.5 oder mittlerweile gibt es ja schon neuere Versionen, wo einfach die IDFA nicht mehr geteilt wird, also die ID, die quasi benutzt wird, um einen User zu tracken von App Store, ne, zu dem Advertiser hin. Und dann aber halt auch im Webbereich, ne, dass halt dann quasi die verschiedene Browser halt die Cookies blocken, so wie, also um Beispiel zu nennen, ist jetzt Mozilla, ist jetzt nicht so der most used Browser, aber trotzdem ganz stark Safari natürlich. Also Apple macht da auf jeden Fall einen sehr guten Job, um den anderen Netzwerken die Hölle heiß zu machen. Oder auch Google, ne? Die haben es ja auch angeteasert, dass es bald kommen würde. Das sind so zwei Beobachtungen, die du siehst. Und dann kommt aber auch nochmal der ganze Ast an Arbeit mit rein, der kommt mit den regulatorischen Maßnahmen, ne? Also GDPR, dann gibt es ja noch einen, ich hab jetzt nicht ganz genau im Kopf, wie der Act heißt, aber da gibt es extra einen aus Kalifornien. Das heißt, von Regierungen wird auch immer mehr vorgegeben, wie Sachen getrackt werden. Das heißt, dass auch dementsprechend die Advertiser auch wirklich den Consent von Usern beachten müssen. Also sie können das jetzt nicht mehr einfach so quasi mit Füßen treten. Mhm. Also da muss man halt schon sehr stark drauf achten. Das heißt, es gibt einmal in der Industrie die Einschränkung, aber halt auch durch die Regierung.
Das führt im Grunde dazu, dass wir so eine Art Blindheit jetzt kriegen. Eine Fähigkeit, die wir eigentlich schon mal besser hatten. Finde ich auch so schön beschrieben aus diesen zwei Gründen. Wozu führt das dann in der Industrie? Also in unserer Advertising-Industrie.
Was du vorhin gesagt hast, das trifft es eigentlich schon ganz gut. Also einmal, dass man sich mehr Methodiken zuwendet, die Probabilistic-Matching nutzen. Einmal das. Und einerseits aber auch, dass die Netzwerke sich anders aufstellen müssten. Einerseits in Bezug auf Measurement und dann aber auch in Bezug auf Tracking. Also was wir jetzt sehen, es sind ja zwei Situationen, die wir haben. Ne? Einerseits, dass Cookies einfach nicht mehr so optimal sind. Das lässt sich dann durch Server-Side-Tracking umgehen, weil du dann quasi umgehst, dass du überhaupt mit dem Browser überhaupt da mit reinnehmen musst in die Kommunikation. Aber dort müsstest du ja trotzdem schauen, dass du den Consent beachtest. Ne? Also selbst da hast du aber die Einschränkungen mit GDPR und so weiter. Also theoretisch könntest du es auch nicht machen. Ne? Der User würde es ja gar nicht checken, aber wäre jetzt nicht so der
Wäre nicht richtig legal, ne?
Ja, genau. Genau.
Ich glaube, das darf man, wenn überhaupt, nur zu kleinen Testzwecken machen. Wenn überhaupt. Oh, die Datenschützer werden aufschreien, das darf man auf keinen Fall niemals machen. Ich habe auch schon gehört, ist schon vorgekommen. Aber hätten wir bei dem serverseitigen Tracking, hätten wir denn nicht trotzdem auch immer noch die Frage, also wir sehen dann, wie sich Nutzerinnen und Nutzer auf unseren Seiten bewegen, wenn wir den Consent haben.
Ja.
Aber wir wissen doch viel zu wenig über den Gewinnungsweg, oder?
Gewinnungsweg, du meinst, über welchen Channel sie reinkommen?
Genau.
Nee, das kannst du tatsächlich schon messen, weil das Server-Side-Tracking du vor allem zwischen dem Netzwerk und deiner Infrastruktur aufsetzt.
Okay, und das dann über den, was früher der Refer-Code war oder irgendwas?
Also du musst dir vorstellen, jetzt ich glaube, ja, Facebook ist ein ganz gutes Beispiel. Mhm. Die haben ja eine Server-Side-Tracking-Lösung jetzt seit circa 2 Jahren, glaube ich, auf dem Markt. Google hat das schon ein bisschen länger, aber auch in einem anderen Setup. Und da schickst du quasi, also da geht es darum, dass du, sobald ein Kauf stattfindet, dass du serverseitig quasi von deinem System an...
Ach so, das Server, okay.
Klar. Genau. Mhm. Und das hilft dir natürlich selber sehr schlecht nur in deinem internen Measurement, weil du ja eigentlich auf das Attributionsmodell angewiesen bist.
Ja.
Aber da kannst du halt auch schauen, dass du, also ganz blöd gesprochen, wir gehen jetzt darüber über, wieder MMM uns anzuschauen. Also wieder eben mehr in die Richtung Probabilistic Measurement reinzugehen. Mhm. Das hat immer so ein bisschen den Ruf, dass es halt das sehr veraltet ist.
Du meinst Media Mix Modeling,
genau,
für
diejenigen,
die nicht auch über MMMs.
Ja, die M&Ms.
Ja.
genau, richtig.
Eigentlich auch eine Disziplin, die es ganz, ganz früher schon mal aus der rein analogen Welt, damals nichts Besseres hatte. Ne?
Ja, das ist, und das, wir bewegen uns wieder ein Stück weit dahin. Und normalerweise, wenn du Media Mix Modeling ansprichst bei Scale-Ups, Startups, die denken ja direkt dann an große Agenturen, die das für sehr viel Geld offerieren und mit super viel Datenmengen, dass du mindestens 5 Jahre an Daten drauf hast und so weiter und so fort. Wir sehen aber gerade, oder was wir jetzt gemacht haben, wir haben jetzt auch selber einen Code entwickelt, der das weitaus schlanker machen kann.
Mhm.
Das heißt natürlich auch, dass die Präzision unter Umständen anders ausfällt als bei einem Modell, was du von so einer klassischen MMM-Agentur hast.
Mhm.
Ne? Aber wir haben halt auch die Möglichkeit, sogenannte Lift-Tests zu machen und diese Faktoren dann in das MMM rein zu modellieren, um quasi die Channels wiederum zu präzisieren.
Ja, ist es nicht auch eine Frage der Input-Data, die ihr nutzen könnt?
Korrekt, genau. Ja. Und wir haben ja, also das Gute an digitalem Marketing ist ja, dass du einfach sehr viel Input-Data hast.
Mhm.
Also das andere wiederum ist, dass man immer schauen muss, welches Input-Data kann man halt alles benutzen oder ab wann wird es eigentlich zu viel und dann hast du halt keinen Output mehr. Ne? Das ist, glaube ich, eher die Frage. Aber bisher haben wir gesehen, dass, also zumindest mal einen ersten Entwurf zu machen von einem MMM und dann nochmal die Lift-Tests zu fahren, um das zu rekalibrieren. Das funktioniert weitaus besser, als dich blind auf dein Attributionsmodell zu stürzen, was ja auch mittlerweile echt mal mindestens, also 30% ist noch gut, ne, wenn du 30% nicht tracken kannst. In den meisten Fällen ist es ja weitaus mehr.
Ja, klar. Also insbesondere jetzt, wo Consent-Raten ja je nach Advertiser ja auch sehr, sehr stark variieren können. Es ist ja nicht so, dass alle Advertiser irgendwie Consent-Raten über 70% kriegen.
Nee, das wäre schön.
Was würdest du sagen, nur mal so deine Erfahrung, was sind so übliche Consent-Raten, die du so siehst?
Die meisten, also gut, sind wirklich 70%, habe ich aber noch nie gesehen. Die meisten gehen eigentlich so eher Richtung 50%, im schlimmsten Fall wirklich so 20-30%. Und zeigt eigentlich dann auch wirklich die Notwendigkeit, dass man sich damit beschäftigen muss, wie du Measurement angehst. Ne? Und wie gesagt, ich glaube, mit einem MMM hast du dann einen sehr guten Ansatz und du musst das ja auch nicht so kompliziert machen. Ne? Das kann man ja relativ gut vereinfachen. Und ich sage auch immer, ein MMM hilft dir, um, ich sage jetzt mal, die so Yearly Budgets zu machen oder Quarterly Budgets meinetwegen. Aber im Daily Doing brauchst du irgendwo noch dein Attributionsmodell. Aber du musst halt irgendwo schon schauen, dass dein Attributionsmodell halt auch mit deinem MMM dann korrespondieren kann oder ungefähr gleich ist.
Von der Hackordnung, wenn du jetzt die drei Möglichkeiten hättest, also deterministisch, attribuierte Daten und MMMs, was wäre denn deine Reihenfolge, in der du, auf die du achten würdest?
Kommt sehr stark darauf an, wie sehr du betroffen bist von der ganzen Misere. Mhm. Wenn du ein App-Business bist, dann musst du dich schon ehrlicherweise mehr auf das MMM verlassen.
Stimmt, da hast du ja gar nichts,
was da bist das du, ist. Da bist du so aufgeschmissen. Also 70% Organic ist so total normal eigentlich. Mhm. Und vor allem, wenn du halt selber keine Login-Daten hast.
Mhm. Und auch, Entschuldigung, sowas wie Timestamps, so was es früher gab, hilft das noch? Das ist ja eher ein Attributionsthema, ne?
Ja, du hast das noch, aber das kriegst du ja alles mit, also das kriegst du ja von den MMPs, den Mobile Measurement Partners, so was wie ein Adjust oder AppsFlyer, genau. Mhm. Und die Journeys, wo quasi du nicht den Consent hast, die kriegst du quasi immer noch als Timestamp rein, aber die sind total aggregiert. Das heißt, du kannst damit eigentlich nicht mehr anfangen.
Okay, und deshalb guckst du zuerst auf die MMMs und gar nicht so auf die Attribution.
Genau, richtig, ja. Mhm. Also.
Guck mal, und ich dachte gerade, die Frage ist total doof, Erik.
Die ist total richtig.
Aber ich hab natürlich nicht ans App-Geschäft gedacht. Sozusagen im E-Commerce, da wo ich herkomme, da würde ich sagen, klar, da bist du alles, was du noch deterministisch irgendwie kannst, dann attribuiert und dann kommt lange, lange nichts. Und sagst du, nur wenn ich muss. Und wo habe ich noch getestet und aber jede Menge Tests gemacht und dann kommt ein bisschen MMM.
Nee, das ist tatsächlich, also im App-Bereich musst du das eigentlich schon früher in Betracht ziehen. Oder du kannst ja auch überlegen, ob du anstatt dem MMM nur mit Lift-Testing gehst, also mit Incrementality-Testing und damit dann einfach dein Attributionsmodell modellierst oder kalibrierst. Mhm. Das kannst du mit einem mit Incrementality-Testing dann einfach kalibrieren dann auch, ne? Das ist auch eine gute Lösung. Und bei E-Commerce Playern, da ist ja auch so ein bisschen die Frage, also der Spend ist ja gar nicht mal so stark diversifiziert bei den meisten. Ne?
Das ist ausgemaxt bei den vielen Bereichen.
Ja, genau. Ja. Also da, selbst wenn du da ein MMM drauf fahren würdest, du würdest dort nicht so wirklich viel sehen, weil das eben nicht so viele Input-Faktoren hatte.
Ja, das finde ich gut. Nochmal vielleicht kurz zum Lift-Testing.
Mhm,
kannst du ganz kurz beschreiben, also auch für diejenigen, die vielleicht eben nicht Direct-to-Consumer zu Hause sind, was man genau bei einem Lift-Testing macht?
Ja, Lift-Testing kommt im Prinzip aus dem Testing-Bereich in der Medizin. Was das quasi bedeutet, ist, dass du eine Gruppe, du hast zwei Gruppen, die eine Gruppe, die kriegt gar nichts, also keine Medizin, die andere Gruppe, die bekommt Medizin.
Die einen kriegen Placebos und die anderen nicht. Im Bannerbereich haben wir weiße Banner ausgespielt.
Ja, genau. Und damit misst du dann quasi, was dann der Effekt ist. Ne? Also in der Medizin ist es dann, wie effektiv war das Medikament oder in der Werbung ist es dann, wie viele Abverkäufe hast du dann gemessen. Und das Lift-Testing ist damit eigentlich komplett autark und unabhängig von jeder Attribution. Ne? Weil du einfach bloß diese zwei Gruppen hast und es dir eigentlich bloß darum geht, okay, wie viele mehr Abverkäufer habe ich in der Testgruppe quasi generiert. Und theoretisch ganz einfach, die Praxis ist dann nur, dass du halt eben auch statistische Zwillinge finden musst. Und das dann in der Ausspielung, in der Praxis ist dann ein bisschen schwieriger, weil nicht jeder hat halt die Möglichkeit, oder gerade wenn du noch sehr jung bist mit deinem Unternehmen, dann hast du eben noch gar nicht die Datenmenge, um zu verstehen, was statistische Zwillinge sein könnten.
Und selbst bei, ich habe mir sagen lassen, selbst bei großen Datenmengen ist das der häufigste Output von Lift-Testing einfach nur Rauschen. Also, dass es keinen signifikanten Uplift gab.
Oh ja, das.
Ne? Ich finde, das ist eine wichtige Information, weil sonst denken diejenigen, die jetzt einmal Lift-Testing machen und keine Signifikanz haben, aber trotzdem weder A noch B gewinnt, dass es an ihnen liegt.
Ja.
Dabei. Oder anders gesagt, wenn man das nicht macht, nur MMM, dann hast du immer die Gefahr, dass du Effekte, die sowieso passiert werden, einfach korrelierst und sagst, okay, das war kausal, wenn mehrere Faktoren einfließen, dass das dann kausal ist, wobei es sehr unwahrscheinlich ist, dass es kausal ist.
Ja, total. Also das ist auch die größte ja, nicht das größte Hindernis bei einem MMM, ne? Weil also wenn du dich halt sehr stark im Thema Statistik auskennst, dann wird das auch jeder sehen. Ne? Aber trotzdem ist es immer noch besser, als gar nichts zu machen. Du hast halt immer noch die Möglichkeit, wie gesagt, mit den Lift-Tests zu kalibrieren. Und ich finde das ja gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt, wenn man halt keine große einen großen Uplift sieht, weil das eigentlich bloß zeigt, dass dein Produkt halt schon so gut ist, dass es sich von alleine irgendwie sehr gut verkauft. Ne? Das heißt, dass du da einfach einen sehr starken Product-Market-Fit hast und dass die Aufgabe von den Marketeern eher ist so, wie kann ich halt nochmal inkrementelle User-Groups identifizieren, die mir halt wirklich nochmal inkrementell mehr reinholen. Also oft ist ja auch der Fall, dass du am Anfang, wenn du dein Unternehmen startest, das ist so der Moment, wo du eigentlich die höchste Inkrementalität sehen kannst, weil du baust ja gerade dann quasi den Markt auf. Und später dann, sagen wir mal, nach einem Jahr, dass es dann eben auch abfällt, also die Wirksamkeit von deinem Paid-Media auch abfällt.
Ja. Ich finde deine Perspektive total richtig und schlau, dass dann der Produkt-Market-Fit wohl hoch ist. Mhm. Es gibt in der Vorgängerwelt waren MMMs sehr oft auch eingesetzt, um die Kanalexistenz zu rechtfertigen.
Ja, absolut.
So, das gibt's heute noch. Ne? Ja. Und da wurden auch die Agenturen, die vorhin gewählt, die waren oft sozusagen, wurden auch von den Media-Agenturen gesteuert. Das ist teilweise heute immer noch so. Und dann gibt's natürlich einen Zielkonflikt. Das ist dann schlecht zu sagen, die Kampagne hat eigentlich kein inkrementelles Wachstum, Absatz- oder Neukundenseitig gebracht. Das heißt, dass wir einen guten Produktmarkt mix haben. Aber das ist halt so ein typischer Konflikt. Und wer sitzt schon in so einem Monats-Meeting und legt sich mit den Chefstatistikern an?
Ja,
da kannst du meistens nicht gewinnen. Also ich kann da meistens nicht gewinnen.
Nee, und aber ich finde aber auch, das zeigt aber auch nochmal mehr, dass man sowas halt wirklich auch in-house ownen muss. Also der Code, der muss wirklich proprietär sein. Mhm. Also du musst Herr deiner Modellierung sein und du solltest auch verstehen, wie du dein MMM selber kalibrierst. Also und das ist wirklich bei weitem nicht so kompliziert, wie man sich das damals immer vorgestellt hat.
Ja, also, das finde ich eine ganz gute Botschaft. Wie lange hat das bei euch gedauert, bis ihr diese Erkenntnis hattet? Also klar, jetzt.
Also, man muss doch dazu sagen, ich habe da dem Data-Team bei uns auch ordentlich Feuer gemacht. Mhm.
Das hilft bestimmt auch, dass du kommst ja originär aus der Display-Welt, wie du vorhin beschrieben hast.
Ja.
Und da waren wir ja schon allein aufgrund der View-Attribution schon immer gezwungen, so mal MMMs oder ähnliche Sachen
zu machen. Ja, wobei da war ich aber auch, ich war ein strenger Display-Manager.
Ja, gut.
Genau, also normalerweise kommt immer auf die Datenlage an, aber ich würde mal schon meinen, dass so 2-3 Monate, das ist absolut realistisch. Mhm. Wir haben bei einem Fall in unserem Portfolio in einem Monat geschafft. Und da war auch, also da hat das Data-Team bei uns auch einfach einen sehr, sehr guten Job gemacht, schnell Ergebnisse zu liefern.
Mhm.
Und ja, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es in jedem Fall ein Monat sein sollte.
Ja gut, also. Aber das ist ja auf jeden Fall, das macht ja mehr Hoffnung, als wenn du sagst, irgendwie, das hat bei uns eine halbe Dekade gedauert.
Nee, auf keinen Fall.
So, also das finde ich, ist schon sehr ermutigend. Ja. Dieses Thema innen zu ownen, also wie würde man das auf Deutsch sagen, dieses Thema in der eigenen Verantwortung zu halten, ist ein, finde ich, super Übergang zu der Frage, wie baut ihr eigentlich eure Teams auf, eure Marketing-Teams.
Ja.
Kannst du es da mal einmal so in den Grundzügen durchführen, insbesondere würde mich so interessieren, was ist da anders als in traditionellen Marketing-Setups?
Ja, bei uns ist kommt nochmal die Komplexität hinzu, dass wir ja Marketing oder dass wir ein sehr diversifiziertes Portfolio unterstützen.
Mhm.
Das heißt, bei uns, wir haben damals die Idee gehabt, dass wir unsere Organisation aufbauen wie bei einem Venture quasi, weil es damals auch ehrlicherweise ja noch alles sehr nah beieinander war vom Business-Modell. Und das heißt, im Marketing-Team gab es ein SEA-Team, ein SEO-Team, ein Display-Team und so weiter.
Mhm.
Das hat sich dann jetzt aufgebrochen, weil wir eben gemerkt haben, wir machen nicht nur B2C, sondern auch B2B. Und dann im B2B kommt nochmal die Komplexität hinzu, dass du Enterprise versus SMB hast.
Mhm.
Also auch nochmal sehr stark unterschiedlich. Und wir schauen eigentlich, dass wir die Teams gar nicht mal so stark Misi organisieren oder strukturieren, sondern das relativ grob offen halten, aber eher schauen, dass wir die richtigen Profile darin haben, um den jeweiligen Ventures zu helfen. Also, dass jemand sowohl B2B als auch B2C Expertise hat und aber in einem Themenfeld schon noch tiefer. Also, wie sich das auswirkt bei mir, ich habe das komplett aufgebrochen.
Das ist diese T-Begabung, so über alle Felder und in einem Bereich eine Tiefe.
Genau, richtig. Also dieses T-Shape-Profile, das nehmen wir schon sehr stark aus. Und das ermöglicht es uns erstens, die Struktur eben, wie gesagt, ne, nicht so eng zu nehmen. Und zweitens aber vor allem nochmal den Portfolio-Companies wirklich den idealen Support zu geben. Weil sonst wäre das, also wenn du halt zu starke Spezialisten hast, das wäre super schwierig für B2B-Ventures, ne? Weil du beispielsweise jetzt einen SEA-Specialist, also ein B2B-Unternehmen braucht halt keinen SEA-Specialist, es braucht jemanden, der halt komplett Demand-Gen owned. Also das heißt, bei mir im Team gibt es halt einmal das Acquisition, das Engagement-Team, das hat damals ja auch schon Philipp aufgebaut und ich habe jetzt aber nochmal ein Team, was sich rund um Demand-Gen beschäftigt, also genau eben für die B2B-Ventures und das, weil das eben so breit ist, kann man das eigentlich auch nochmal verdoppeln, also weil das Thema auch einfach sehr, sehr breit ist. Und genau, deswegen kann ich deine Frage, du hast wahrscheinlich erwartet, dass du einen sehr klaren Aufbau
überhaupt
hast.
Überhaupt nicht. Ich finde das klar, es ist nicht klar im Aufbau, es ist aber klar in der Zielsetzung. Deshalb kann ich damit total gut leben. In welchen Bereichen müsst ihr, wollt ihr da am meisten Support geben? Wenn ich so die Kommunikation angucke, sehe ich immer, ich sehe viel einiges. Also mir fallen so zwei Themen ein. Das eine ist so das ganze Data Science-Thema und das andere ist das Employer Branding, sagt man so, aber im Grunde alles, was man tun kann, um diese Talente halt auf seine Seite zu motivieren.
Ja.
Stimmt das oder gibt es noch andere Bereiche? Oder?
Es sind alle Bereiche, ehrlich gesagt. Also Sales ist ein Bereich, das ist für mich ein No-Brainer, dass die Ventures das auch wirklich nutzen, weil wir extrem gut qualifizierte Leute haben, die da innerhalb von einer Woche das Businessmodell verstehen und dementsprechend auch outbound aufbauen können. Und aber halt nicht nur Sales machen können, sondern eben auch wie close du das, ne? Und dann und dann aber auch Client Success und RevOps. RevOps ist ein sehr, sehr großes Thema aktuell auch.
Revenue Operations.
Beschreib
mal Revenue Operations.
Das ist im B2B-Bereich, also ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Die Tool-Landschaft sieht ja bei B2B-Unternehmen ganz, ganz anders aus, ne? Weil du eben nicht nur dir Marketing anschaust und vielleicht noch das Data-Team, ne? was ja eigentlich sehr gut korrespondieren kann, aber du hast eben noch das Sales-Team und das Marketing und dann nochmal das Data-Team. Und was du schauen musst, ist, dass erstens alle miteinander reden, also alle Tools miteinander reden, was schon mal eine gewisse Komplexität ist. Und dann musst du auch noch schauen, dass die Forecasts übereinstimmen. Also was das heißt ist, wie viele Leads muss ich generieren, damit ich wie viele MQLs habe, um closed Deals dann zu haben. Ne? Das hört sich gerade sehr simpel an.
Marketing-Qualified-Leads.
Genau, Marketing-Qualified-Leads wirklichen Verträgen quasi. Und wie gesagt, das hört sich sehr einfach an, aber ist tatsächlich in der Praxis sehr schwierig, weil dieses Forecasting, also dieses Marketing Sales Alignment, das ist nicht so selbstverständlich. Also weil natürlich die zwei Funktionen sehr opportunistisch herangehen, ne? Und sich da auch nicht immer allein zu verschiedenen Maßnahmen und was die Qualität der Leads auch angeht, ne? Und vielleicht auch, dass gewisse Channels eine andere Qualität haben und so weiter. Und da geht es eher darum, dass du halt wirklich diese Messbarkeit quasi gesamt auf den Commercial Pfad hast, von Sales bis hin zu Marketing.
Und das Reporting, aber ich glaube, das hast du gerade auch schon gesagt, das dient nicht primär, damit der Quartalsbericht richtig ist und die Analystenerwartung getroffen wird, sondern das geht genauso, dass die Initiativen, die ja teilweise auch mit Lead-Kosten verbunden sind, richtig bewertet werden können.
Korrekt,
weil
genau.
Nur wenn du weißt, wie viel Revenue entsteht, kannst du sagen, ob du deine Steuerung vorne auf der akquisitorischen Seite richtig gemacht hast oder wo du es richtig platziert hast.
Genau, da gibt es auch ein Portfoliounternehmen bei uns, die heißen Growblocks. Die sind auch noch relativ neu und die beschäftigen sich eben genau mit dem RevOps-Thema. Die haben auch extra eine Software gebaut, die sich eben genau oder die dir als Werbetreibenden sagt, so, okay, die Conversion Rate ist in dem und dem Kanal oder in der Region halt so und so abgeflacht. Ne? Mhm. Jetzt solltest du überlegen, ob du das und das machen kannst. Mhm. Also beispielsweise mehr LinkedIn-Outreach oder ähnliches. Ne? Mhm. Und genau, das ist eigentlich, also hört sich wie gesagt sehr einfach an, aber ganz oft hat man eben auch Situationen, wo beispielsweise ein Sales-Team jetzt nicht, also bereits effizient arbeitet, aber dann halt auf Leads wartet.
Ja. Ja, klar. Also die, ich glaube, dass die größte Gemeinsamkeit, die alles das, was du beschreibst, irgendwie hat, dass das deutlich interdisziplinärer wird, deutlich vernetzter ist. Etwas, was es im Consumer-Bereich nur maximal bei SEO gab oder vielleicht bei CRM noch, aber
ja,
oder in den Sachen, die sowieso schon nur Analytics irgendwie machen. Ja. Die, das wird ja vermutlich auch nicht aufhören. Hast du, wo würde sowas wie, was ja auch gerade im B2B, und auch im Softwarebereich ein ganz aus meiner Sicht immer noch spannendes Thema ist, dieses produktgetriebene Wachstum, Product-Led Growth.
Ja.
Wo wird sowas verantwortet? Also außer im Produkt vermutlich, aber wie nähert man sich da dem Thema, wenn man über organisatorische Fragen nachdenkt?
Also Product-Led Growth ist für mich auch eine sehr interdisziplinäre Aufgabe.
Mhm.
Wir schauen uns das Thema jetzt ja auch schon länger an und das ist bei uns tatsächlich auch ein Themenbereich, der zwischen Marketing, Brand and Communication, Sales und Product liegt.
Mhm.
Weil am Ende, und wieso? Weil erstens brauchst du ja erstmal ein Produkt, was halt auch eine gewisse Retention erzeugen kann, damit du halt auch einen Product-Market-Fit hast.
Mhm.
Aber das wird halt nicht alleine reichen, damit du halt auch eine gewisse Skalierung erreichen kannst. Deswegen musst du ja irgendwo halt schon Marketing, Sales und so weiter mit reinnehmen. Und so wie ich das sehe, ist, dass du anfängst erstmal über das Produkt nachzudenken und Product wird dann auch sehr stark vor allem mit, bei uns heißt es Brand and Comms, aber es kann halt auch Product Marketing heißen eigentlich, schauen sich quasi an, okay, wie sieht die Value Proposition aus, wie sieht meine Kundensegmentierung aus, wo habe ich eigentlich einen sehr hohen Match von Value auf die Zielgruppe und danach quasi strukturierst du dann die Strategie aus für Marketing und Sales und testest dann halt die verschiedenen ICPs durch. Also deswegen kann ich dir das gar nicht so gerade heraus beantworten, wo das liegt, weil das bei uns tatsächlich immer daran liegt, dass die verschiedenen Abteilungen halt zusammenarbeiten daran.
Klar, aber so hatte ich es auch gedacht, dass es vermutlich die Mutter aller interdisziplinären Aufgaben ist, die auch etwas, was sich vermutlich noch dramatisch weiterentwickeln wird. Und viele Unternehmen gucken da neidisch drauf, weil sie gar nicht die Möglichkeit haben, produktinhärente Wachstums- Umsatzmöglichkeiten zu haben.
Aber eine Sache, die ich noch hinzufügen muss, ist, ich glaube, ganz, ganz viele Unternehmen gehen davon aus, dass es reicht, Product-Led Growth zu haben. Ne? Also, dass du einfach nur ein gutes Produkt haben musst und das verkauft sich halt von selber schon wie geschnittenes Brot. Das ist aber nicht so. Ne? Wenn du gerade halt also VC-Geld angenommen hast, dann ist halt natürlich auch immer eine gewisse Erwartungshaltung da, wie viel Traction du bekommen kannst in den jeweiligen Quartalen, Halbjahren und Jahren. Und das kriegst du halt nicht nur über Bottom-up Product-Led Growth hin.
Ja, interessant, ne? Weil viele Unternehmen sind ja also vor 5 oder 10 Jahren genauso gewachsen, die Slacks und Vorgänger dieser Welt.
Ja.
Stimmt, die Zeit ist vorbei, ne? Das Alleinstellungsmerkmal über eine reine Produktgenese. Schon dann, weil diese Produkte auch so schnell kopiert werden. Ne? Kopiert ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber zumindest gibt es ja praktisch für jede Produktkategorie innerhalb von kürzester Zeit jede Menge ähnliche Lösung.
Ja,
da langt das organische Wachstum vermutlich nicht. Ne?
Ja, absolut. Genau. Aber ich glaube, es kommt halt auch immer sehr stark darauf an, wie das Marktumfeld aussieht und so weiter, weil ich glaube, Product-Led Growth, das war halt auch so ein sehr großes Thema, als VCs halt auch einfach viel mutiger war, ne? Und da Investments da vielleicht jetzt nicht irgendwie direkt da was, ich will jetzt nicht sagen, was zeigen mussten, aber wo sie sich ein bisschen mehr Zeit lassen konnten. Das sieht ja aktuell schon weitaus anders aus.
Mhm. Ja, das stimmt. Großartig. Das ist noch so ein Thema, über das ich noch ewig mit dir sprechen könnte, weil es ist für mich auch wirklich eine ganz andere Welt von Zusammenarbeit von Marketing und Produkt Teams ist und das so super erfolgskritisch ist, ne? Weil
ja, total. Also ich finde auch, dass du in dem Bereich dann weniger oder du denkst natürlich trotzdem drüber nach, wie du Growth erreichen kannst, ne? Also halt mit welchen Maßnahmen in Sales und Marketing. Aber noch relevanter ist eigentlich zu verstehen, wie deine, also das Thema Product Marketing eigentlich. Ne? Mhm. Also ganz genau in dem Feld, wie das Messaging aussieht, wie du deine Kunden siehst, ne? Und mit welchem Value du sie ansprechen willst. Weil ganz oft ist eben auch der Fall, dass ein Produkt halt erstellt wird, was aber vielleicht nicht so wirklich bei Commercialization hilft.
So am Markt vorbei entwickelt wurde.
Ja, genau. Ja, gibt's halt auch manchmal.
Ja, ja. Das erkennt man dann vermutlich schneller. Ne?
Ja. Müsste man meinen, aber es gibt natürlich auch, es gibt ja auch einfach so Produkte, die halt sich total cool anhören, ne? Und da, aber trotzdem hat man das halt noch nicht auf dem Markt vertestet.
Ja, okay. Ja, cool. Aber das ist eine gute alte Regel.
Ja.
Wir kommen jetzt leider schon zum Ende. Ich möchte dich aber nicht lassen, ohne dir deine Abschlussfrage zu stellen. Was ist dein größtes, noch nicht begonnenes Projekt?
Das ist bei mir tatsächlich eher im Privatbereich, weil die Aufgaben ich in der Arbeit eigentlich immer sehr, da bin ich schon
sofort
sehr,
anfängst.
Sofort anfange, genau, und sofort löse. Nee, Quatsch, aber da bin ich schon sehr diszipliniert, dass ich das immer durchziehe. Deswegen leidet mein privater Bereich auch immer sehr stark. Und das ist bei mir Muay Thai. Also das für diejenigen, die es nicht wissen, das ist Thai-Boxing, quasi Kickboxen, nur mit mehr Knie nochmal, mehr Hüfte und mehr Ellenbogen. Und ich habe damit letztes Jahr angefangen, also 2021, und hatte mir Ende 2021 vorgenommen, dann 2022 einen Wettkampf mitzumachen. Das habe ich jetzt nicht geschafft.
Weil du dich nicht angemeldet hast oder weil du dich nicht qualifiziert hast?
Ich habe einfach das Thai-Boxen so schleifen lassen, eben wegen meiner Arbeit eben auch. Mhm. Weil ich habe, normalerweise müsste ich schon so zwei, dreimal die Woche, also mindestens zwei, dreimal die Woche trainieren.
Ja.
Das schaffe ich jetzt eher so einmal die Woche.
Immerhin. So. Ja. Wie viel Zeit ist das pro Trainingssession?
Pro Trainingssession, es kommt drauf an, wenn du Einzeltraining nimmst, dann überlebst du maximal eine Stunde. Und wenn du so Gruppensessions machst, dann eher so anderthalb Stunden. Aber es ist, also man denkt halt immer so, das ist ja gar nicht so lange, aber wenn du dann mal so drei Minuten da irgendwie da im Ring stehst und dann die ganze Zeit so Schläge abbekommst, dann bist du echt fertig danach.
Das kann ich mir vorstellen. Und vielleicht teilst du ja auch aus, das strengt ja auch an.
Ja, aber meine Reaktionsfähigkeit ist auf jeden Fall noch nicht dort, wo sie sein sollte.
Okay, und gut, also jetzt, und für wann hast du dir das jetzt vorgenommen, den Wettkampf?
Auf jeden Fall für nächstes Jahr. Ich habe mich aber auch für einen Marathon angemeldet. Also mal gucken, wie.
Für welchen Marathon?
In Norwegen.
Oslo.
Bergen.
Bergen? Oh Gott, das ist richtig.
Ja, ich weiß.
Das ist mit richtig viel Steig. Ist das dein erster Marathon oder bist du.
Ja!
Okay, aber oh, dann.
Also ich
bist du
auch
zumindest nicht zimperlich. Du bist zumindest nicht zimperlich. Weißt du, wie viele Höhenmeter Bergen hat?
Nee, aber ich habe mir sagen, dass es das ganz schön viel ist. Man muss auch dazu sagen, ich habe mich da angemeldet, bevor ich das wusste, weil mich da eine Kollegin.
Warte, du darfst halt nur keine. Also du schaffst das bestimmt. Man kann sich überlegen, ob man eine Zielzeit hat oder einfach nur.
Nee, ich will einfach nur überleben. Ich will einfach nur überleben.
Sehr gut, ich wünsche dir für beides viel Erfolg, also für beide private Projekte und natürlich auch weiterhin viel Erfolg.
Vielen Dank.
Bei den Freundinnen und Freunde von Project L.
Ja.
Grüß schön. Und hoffentlich bis ganz bald. Es hat mir großen Spaß gemacht.
Danke dir auch. Bis dann. Ciao. Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.